Wie mehrere Medien berichten, kommt Nawrocki nach Auszählung fast aller Stimmen auf 51%. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, kommt demnach auf 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk es weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Zelensky. Nach Angaben des Geheimdienstes SBU wurde die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Die Gouverneure der russischen Bezirke Irkutsk und Murmansk haben Angriffe mit Drohnen zwar bestätigt, dabei seien jedoch keine nennenswerten Schäden entstanden.
Am Mittag wollen Unterhändler Russlands und der Ukraine erneut in Istanbul über eine Waffenruhe beraten. Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften im Einsatz, wie sie mitgeteilt hat. 3 Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.
Kurz nach 21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es auf dem Areal eines Palettendienstes in Berlin-Marzahn brennt. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr an, doch Löschwasserprobleme an der Landsberger Allee verhinderten ein noch schnelleres Eingreifen der Rettungskräfte. Über mehrere Kilometer mussten erst mehrere Schlauchstränge verlegt aus. 3 Lagerhallen brannten völlig nieder. Auch zahlreiche Kraftfahrzeuge und eine unbekannte Anzahl an Holzpaletten wurden durch die Flammen vernichtet. Die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch bis zum Vormittag andauern. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache machte die Feuerwehr nicht.
Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher. Die Grünen-Politikerin ist die einzige Kandidatin. In ihrer Bewerbungsrede hatte Baerbock betont, die Vereinten Nationen seien angesichts der Weltlage heute wichtiger denn je. Die Amtszeit beginnt im September und dauert 1 Jahr. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung bereitet die Sitzungen vor und leitet sie. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten. Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Wissenschaft und der Politik. Das Treffen dient einer ersten Bestandsaufnahme. Konkret geht es unter anderem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militär und zivilen Einrichtungen laufen kann. Außerdem soll sichergestellt werden, dass ausreichend Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden wären. Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft am Abend mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse die Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder Gewitter, dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Pankow und Steglitz 13 Grad, Pritzwalk meldet 10 und 15 Grad sind es in Forst in der Lausitz. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog. Einen schönen Montagmorgen wünsche ich Ihnen. Maya Hawthorne ist das hier, ein US-amerikanischer Soul-Musiker. Maya Hawthorne, was ist das für ein Name? Ein Künstlername. Andrew Meyer Cohn heißt er eigentlich, ist aber in der Hawthorne Road in Ann Arbor aufgewachsen. Das ist eine Stadt in Michigan und er macht Musik, die ist schön retro wie vor 50 Jahren. Ist das mit Dreaming um 6:09 am Montagmorgen auf Radio 3. Das haben Sie vielleicht gerade schon in den Nachrichten gehört. Die frühere Außenministerin Annalena Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Das hatte schon im Vorfeld für Kritik gesorgt, auch weil sie ihre Rolle ganz anders ausüben will als die Vorgänger. Präsident, Präsidentin der UN-Vollversammlung, das ist das protokollarisch höchste Amt der Vereinten Nationen, wenn auch politisch nicht so wichtig wie das Amt des UN-Generalsekretärs. Falls Annalena Baerbock gewählt wird, stünde sie ab September dann als erst fünfte Frau für ein Jahr an der Spitze der UN-Vollversammlung. Martin Ganselmeier berichtet hier aus New York.
Normalerweise erfolgt die Wahl des Präsidenten der UN-Vollversammlung unspektakulär per Akklamation. Die UN-Botschafter der 193 Mitgliedstaaten applaudieren höflich. Der aktuelle Amtsinhaber gratuliert und freut sich, dass ein Nachfolger gefunden wurde, der den Job ab September für ein Jahr übernimmt. Denn obwohl es um das protokollarisch höchste Amt der Vereinten Nationen geht, besteht die Aufgabe vor allem in der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Vollversammlung. Also darauf achten, dass die Redezeiten eingehalten werden, dass auch die kleineren Länder zu Wort kommen und unfreundliche Zwischenrufe geahndet werden. Annalena Baerbock hat jedoch schon bei ihrer Vorstellung Mitte Mai klargemacht, dass sie das Amt nicht nur zeremoniell als Sitzungspräsidentin ausüben will.
In ihrem 80. Jahr stehen die Vereinten Nationen vor existenziellen Herausforderungen. Dennoch bin ich überzeugt, dies ist kein Moment der Verzweiflung.
A moment for despair.
Baerbock will die aktuelle Krise der Vereinten Nationen als Chance begreifen. US-Präsident Donald Trump fährt die Beiträge der USA für die UN deutlich zurück. Die Vereinten Nationen stehen unter finanziellem und politischem Druck. Baerbock will diese Herausforderung nutzen, um die oft schwerfälligen Abläufe der UN zu reformieren.
Reducing duplications. Increasing efficiency.
Doppelstrukturen abzubauen, die Effizienz und die Transparenz der UN zu verbessern, das ist harte Arbeit, aber Arbeit, die wir tun müssen.
But it is work we must do.
Eine weitere wichtige Aufgabe, die auf Baerbock zukommt, ist die schwierige Suche nach einem Nachfolger für das Amt des UN-Generalsekretärs. Die Amtszeit des Portugiesen Antonio Guterres dauert noch bis Ende 2026. Noch nie war eine Frau an der Spitze der Vereinten Nationen. Baerbock will, dass sich dies ändert. Vor allem aber, dass die UN-Vollversammlung transparent in die Nachfolgeentscheidung eingebunden wird. Dabei will sie ein offenes Ohr für alle Mitgliedstaaten haben, versprach sie bei ihrer Vorstellung.
I will serve all 193.
Ich werde allen 193 Mitgliedstaaten dienen, großen wie klein, als ehrlicher Vermittler, als einende Kraft, mit offenem Ohr und offener Tür.
With an open ear. And an open door.
Dass Baerbock ihr Amt aktiver als viele ihrer Vorgänger ausüben will, gefällt nicht allen Mitgliedsländern. Bei der Anhörung Mitte Mai kam Kritik aus Serbien und Weißrussland, weil Baerbock als Außenministerin zu polarisierend aufgetreten sei. Scharfe Ablehnung kam vom Vertreter Russlands. Er warf Baerbock eklatante Voreingenommenheit vor, sprach ihr diplomatische Fähigkeiten ab und wiederholte die falsche Behauptung, Baerbock sei stolz auf ihren Großvater, der bei der SS diente. Auch deshalb gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Russland die Wahl Baerbocks heute verzögert und eine geheime Abstimmung beantragt anstelle der üblichen Wahl per Akklamation. Baerbock reicht jedoch eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitgliedstaaten und die ist ihr sicher. Bei der Anhörung Mitte Mai lobten mehrere Länder, dass Deutschland eine prominente, bis vor kurzem noch aktive Außenministerin für das Amt zur Verfügung stellt. Dagegen gab es in Berlin Kritik an der Personalie, denn eigentlich war die deutsche Diplomatin Helga Schmidt für das Spitzenamt vorgesehen. Schmidt hatte bereits Vorstellungsgespräche in New York geführt.
Nun also soll Annalena Baerbock heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ab 10 Uhr Ortszeit geht's los. Wie gesagt, sie ist die einzige Kandidatin. Und das war dazu Martin Ganselmeier aus New York. 6.14 Uhr wird es. Und das hier ist James Hunter, britischer Soulsänger. Heartbreak.
Heartbreak, you always know it. When you get it, heartbreak always takes another one with it. When two lovers must divide, there's a pain on either side. Anyone can tell you that it's true, 'cause my heart is breaking too. Heartbreak always takes you unawares. Heartbreak never stops at one, always come in pairs. I know it ain't a competition, but consider my position. If you were me, what would you do? 'Cause my heart is breaking too. Ever leave
the way I said farewell, I don't want it any more than you, 'cause my heart is breaking too.
Das ist James Hunter mit seinem Ensemble The James Hunter Six Heartbreak. Dieser Titel hier, 18 Minuten nach 6 ist es Montagmorgen. Das hier ist Birelli Lagren, ein Meister der Jazzgitarre. Der hat schon als Kind mit seinem Django Reinhardt-inspirierten Stil die Leute verblüfft. Heute ist er vor allem bekannt als leidenschaftlicher Botschafter des Gypsy Jazz. Hier spielt er zusammen mit seinem Ensemble den Django Reinhardt-Titel Djangology. Thank you. Es ist das Pirelli La Graine Ensemble mit Djangology, ein Titel, ein Hoch auf Django Reinhardt. 6.21 Uhr ist es, am 2. Juni 1885, also heute vor 140 Jahren, da wurde der Neurologe Hans-Gerhard Creutzfeldt geboren. Und wenn Sie jetzt nicht ganz genau wissen, aber der Name Ihnen dann doch irgendwie bekannt vorkommt, genau, er ist einer der Namensgeber für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Katharina Gulaikow blickt hier auf sein Leben zurück.
Mit dem Ausbruch der Rinderseuche BSE in den 90er Jahren sind zwei Namen bzw. Wissenschaftler wieder in aller Munde. Alfons Maria Jakob und Hans-Gerhard Creutzfeldt.
Todeskampf eines britischen Rindviehs. Unter Qualen wird das Tier buchstäblich verrückt. Sein Gehirn ist porös wie ein Schwamm.
Sie sind es, die die grausame Hirnkrankheit, die menschliche Form des Rinderwahnsinns, gut 80 Jahre zuvor unabhängig voneinander zuerst beschreiben.
Bei Creutzfeldt-Jakob haben wir das Problem, dass im Gehirn das sogenannte Prion-Protein anfängt sich zu verklumpen. Das Gehirn geht langsam kaputt, es gibt Löcher. Am Schluss sieht das Gehirn aus wie ein Schwamm.
1922 wird sie nach ihnen benannt. Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Für Creutzfeldt ist es der Karrierestart zum berühmten Nervenarzt und Hirnforscher. Hans-Gerhard Creutzfeldt kommt in Hamburg-Harburg 1885 zur Welt. Hineingeboren in eine Medizinerfamilie, setzt er die Familientradition fort. Nach Abschluss des Medizinstudiums in Jena, Rostock und Kiel bereist er als Schiffarzt Südostasien und die Südsee und meldet sich freiwillig bei der Kaiserlichen Marine. 1912 beschließt er, Hirnforscher zu werden. Da ist er 27 Jahre alt. Er arbeitet bei bekannten Ärzten wie Alois Alzheimer an der Breslauer Universitätsnervenklinik oder bei dem berühmten Psychiater Karl Bonhoeffer an der Charité in Berlin. Seine Forschungen werden durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, in dem er als Marinesanitätsoffizier dient. Wir 1925 wird Creutzfeldt zum Professor ernannt. Bis zu seinem Ruhestand 1953 leitet er als Direktor 15 Jahre lang die Psychiatrische und Neurologische Universitätsklinik in Kiel.
Die Psychiatrie ist ein gefährlicher Beruf, weil er leicht zu Überheblichkeit führen kann und andererseits zur Skepsis. Die Weisheit liegt in der Mitte, in dem sich bescheiden.
Sagt der als in sich ruhender Gentleman geltende Creutzfeldt 1952 in einem Interview den Kieler Nachrichten. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wird er zusätzlich zum ersten Direktor der Kieler Universität gewählt. Nach einem halben Jahr von den britischen Besatzern aber wieder abgesetzt, da er zu viele ehemalige Wehrmachtssoldaten an die Universität gelassen hat. Der dunkle Schatten seiner Karriere ist der Zweite Weltkrieg. Seine Rolle darin bis heute umstritten. Er gilt als konservativ, aber nicht als Nationalsozialist. Seine Frau Claire, Mutter seiner 5 Kinder, muss sogar 1943 wegen nazifeindlicher Äußerungen für 4 Monate ins Gefängnis. Als Arzt und Gutachter ist er aber Teil des Systems, entscheidet mit über Zwangssterilisation.
Ich bin ein entschiedener Gegner der Irrenmorde und habe das auch in meinen Vorlesungen zum Ausdruck gebracht.
Schreibt Creutzfeldt an die Kriminalpolizei Kiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Für seine Leistungen in Kiel wird er 1955 zum Ehrensenator der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ernannt. 50 Jahre später wird eine weitere Würdigung wegen seiner Vergangenheit von der Stadt Kiel hingegen abgelehnt. Eine Kreuzung sollte nach ihm benannt werden. Bis zu seinem Tod 1964 lebt und arbeitet Hans-Gerhard Creutzfeldt in München. Geboren wurde der Hirnforscher am 2. Juni 1885, heute vor 140 Jahren.
Und das war Katharina Gulaikow über Hans-Gerhard Creutzfeldt im Stichtag heute. Den finden Sie natürlich auch wie die anderen in der ARD-Audiothek. Und morgen im Stichtag hier an dieser Stelle, 20 nach 6, geht es um den Schauspieler Tony Curtis. Das ist nämlich sein 100. Geburtstag morgen. Leslie Feist ist eine kanadische Popsängerin und Gitarristin. Und diesen Song hier, Tout Doucement, den hat sie von Blossom Dearie. Die hat den 1957 zuerst gesungen. So klingt der auch nach 1957. Und zu dem Cover von ihr, von Leslie Feist, gibt's ein wunderhübsches Video, in dem Sie in alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen Ginger und Fred beim Tanzen zu sehen können.
To do, to do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça. La vie, c'est épatant. To do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça, la vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces jeunes énervés qui ne savent pas aller. To do some more, to je, to do some more, comme ça, à flânant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra, c'est blotti.
Ja, das könnte Ihr Ohrwurm sein. Unser Angebot an Sie für Montag, den 2. Juni, Feist mit Tout Doucement. Und das hier ist Gregory Porter, ein Jazzsänger aus Kalifornien. Den sehen Sie immer, wirklich immer mit einer großen schwarzen Schirmmütze. Die bedeckt auch die Ohren. Gerade mal so lässt die sein Gesicht frei, trägt er seit seiner Kindheit, um Narben nach einer Haut-OP zu kaschieren. Er nennt das seinen Jazz-Hat. Das hier ist sein Windsong. Da geht's um die Liebe.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliché when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. Song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. The wind song goes.
along. The wind song goes along. Oh, the wind song goes along.
Das ist hier Gregory Porter mit dem Windsong. Das hört sich hier zum Schluss die letzten paar Sekunden so an, als wäre die Platte gesprungen. Ist sie aber nicht. Und Gregory Porter können Sie selbst demnächst live und in Farbe erleben. Und zwar in Berlin. Am Sonntag, 20. Juli dieses Jahr, ist er zu Gast beim Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt ab 19.30 Uhr. Und dafür gibt es wohl auch noch Karten. 6.31 Uhr ist es jetzt.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und nun aber Anne Spohr, guten Morgen.
Schön, guten Morgen, dich zu sehen, Anja. Anne. Schön, dich auch zu sehen.
Der literarische Nachlass des Philosophen und Schriftstellers Friedrich Nietzsche ist ins Weltdokumentenerbe aufgenommen worden. Ich denke mal, das war aber auch höchste Zeit, oder?
Das hat auch vor allem auch Auswirkungen auf die Wissenschaft. Die Entscheidung der UN-Kulturorganisation UNESCO könne die Finanzierung von Forschungsvorhaben erleichtern. Das hat Helmut Heid von der Klassikstiftung Weimar gesagt. Die Bibliothek von Nietzsche, die befindet sich ja in Weimar, muss dringend restauriert werden. Die Bücher sind nämlich in einem eher prekären Zustand. Sie stammen aus dem 19. Jahrhundert und enthalten Säure, die das Papier spröde und brüchig werden lässt. Helmut Heid ist aber zuversichtlich, jetzt natürlich beantragte Mittel für die Restaurierung zu erhalten. Auch die internationale Kooperation profitiert von dieser Entscheidung und die Stiftung plant noch in diesem Jahr im Wintergarten des Nietzsche-Archivs Weimar eine kleine Dauerausstellung einzurichten. Und da kann man dann nochmal genau die Bedeutung des Nachlasses als Weltdokumentenerbe erfahren.
Jetzt schauen wir nach Berlin. Wir haben ja am Freitag schon darüber berichtet und am Samstag mit einem Festwochenende sind ja die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Berliner Museumsinsel gestartet.
Rund 55.000 Besucher sind zwischen Freitag und Sonntag zur Museumsinsel gekommen. Sie haben Konzerte im Kolonnadenhof gehört oder an einer der 70 Führungen teilgenommen. Die Atmosphäre war gut und sonnig. Das künstlerische Programm hat der Chor African Voices auf der Bühne zwischen Alter Nationalgalerie und Neuem Museum eröffnet. Neben dem Bühnenprogramm gab es ganz viele Workshops, da konnte man mitmachen oder man konnte auch einfach im Liegestuhl liegen und die Sonne und die schöne Aussicht genießen. Die Feiern zum 200-jährigen Bestehen der Insel sind laut Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf 5 Jahre angelegt. Andreas Scholl, Leiter der Antikensammlung Berlin, erklärt.
Was wir jetzt als Ausgangspunkt gewählt haben, am 9. Juli 1825 wurde nämlich der Grundstein für Schinkels berühmtes Museum als dem ersten öffentlichen Museum Preußens gelegt. Und in diesen nächsten 5 Jahren ist unsere Idee, dass wir jedes Jahr ein anderes Haus, sind nun praktischerweise 5, auf der Museumsinsel in den Fokus stellen.
Im Jahr 2027 soll dann die Wiedereröffnung des Pergamonmuseums die Feierlichkeiten bestimmen. Und 2 Jahre später ist das Bode-Museum dran. 2030 sollen dann nochmal alle Häuser zusammen feiern.
Genau, und wir haben da verschiedene Gespräche drüber geführt. Mit Matthias Wemhoff habe ich auch gesprochen am letzten Freitag über das, was da noch so alles stattfinden soll. Das kann man auch noch nachhören. Der ist Wemhoff, der Leiter Vor- und Frühgeschichte-Museum und Sprecher der Museumsinsel. Jetzt hast du noch einen Tipp für uns, Anne. Der führt zu einem Kabarettabend in den Wühlmäusen hier in Westend, gleich gegenüber.
Genau, Arnulf Rating lädt einmal mehr ein zum Blauen Montag. Da versammeln sich Originale jeglicher Spielarten, Künstler und Stars. Sind alle auf einem Haufen, Literaten, Comedians, Satiriker, Sänger, Akrobaten oder auch einfach nur Exzentriker. Für ein paar Minuten darf jeder von ihnen das Publikum provozieren oder begeistern, je nachdem. Man bekommt also sehr viel Abwechslung geboten und wenn einem eine Performance mal nicht ganz so zusagt, dann kommt schon gleich die nächste. Arnulf Rating moderiert das vielfältige Spektakel und heute Abend zu Gast sind zum Beispiel der Autor Wladimir Kamina oder der Komponist Marc Scheibe, der Comedian Kai Eickermann oder der Kabarettist Bruno Schollenbruch oder auch die Luftartistin Lila Tinelli. Um 20 Uhr geht's los in den Wühlmäusen hier im Westend.
Und eine Spur hören wir in einer Stunde wieder. Danke genau. An dieser Stelle.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Vier Saiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen. Im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge am 11. Juni, 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
Thank you.
Sixtal heißt dieses Stück hier von Dylan Fowler. 6.42 Uhr ist es und wir schauen nach Norden über die Grenze nach Dänemark. Seit 2015 fährt Dänemark ja einen harten Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik. Deswegen nimmt das Land auch kaum noch Geflüchtete auf. Asylsuchende, die es ins Land geschafft haben, leben zum Teil in gefängnisähnlichen Lagern. Was das für die Betroffenen bedeutet, das berichtet jetzt Julia Weschenbach.
Ein eingezäuntes Gelände mitten im dänischen Niemandsland. Drumherum Wälder und Feld, darauf mehrere Häuser und Baracken. Früher war Kærshovedgård ein Gefängnis. Heute ist es ein sogenanntes Ausreisezentrum. Hier landen abgewiesene Asylsuchende und Geduldete. Fahad Rostami aus dem Iran wohnt seit 8 Jahren in dem Abschiebelager. Sein Zimmer ist klein, eine Matratze auf dem Boden, das war's.
Du erhielst ihn.
Wir sind hier eingeschlossen, ohne Möglichkeiten. Du darfst nicht arbeiten, du bist kein freier Mensch. Wir sind gezwungen, hier zu bleiben, ohne Zukunft. Ich bin denen völlig egal, ich bin nur ein Stück Fleisch, das hier rumläuft.
Dänemark will, dass Rostami ausreist. Im Iran aber fürchtet er, würde er sofort festgenommen. Und Dänemark arbeitet mit dem Iran in der Frage nicht zusammen. Deshalb sitzt der 27-Jährige hier, wie mehr als 200 andere, die das Land verlassen sollen. Tagsüber dürfen sie sich frei bewegen. Übernachten müssen sie aber im Lager. Seine Freundin und seine kleine Tochter kann Rostami nur am Wochenende sehen.
Keiner kann verstehen, wie hart das für mich ist. Wenn meine Tochter weint, jedes Mal, wenn ich sie besucht habe und wieder gehen muss, jedes Mal. Und danach kriege ich ihr Weinen nicht mehr aus dem Kopf.
Menschen wie Fahad Rostami zeigt die dänische Regierung Härte statt Hüge. Das Signal an Geflüchtete, kehrt zurück, ihr habt hier keine Zukunft. Oft hat Dänemark mit dieser Strategie Erfolg, sagt Kåre Dybvad Bek, Minister für Ausländer und Integration. Er sieht den dänischen Weg als beispielhaft.
Wenn man Möglichkeit hat, Arbeit und ins Familie hat Möglichkeit zur Ausbildung.
Wenn diese Menschen die Möglichkeit hätten zu arbeiten, sich ausbilden zu lassen, in einer Wohnung zu wohnen, wieso sollten sie jemals ausreisen? Hier haben Erwachsene ohne Asylanspruch diese Möglichkeiten nicht. Wenn andere europäische Länder das genauso machen würden, würden auch dort viele Menschen zurückreisen.
Seit mehr als 2 Jahrzehnten hat Dänemark seine Asylpolitik immer weiter verschärft. Nach der Flüchtlingskrise 2015 haben wechselnde Regierungen die Schrauben besonders angezogen. Erst die Rechtsliberalen, dann ab 2019 die Sozialdemokraten. Wer kommt, soll nicht dauerhaft bleiben. Aufenthaltserlaubnisse werden in der Regel nur noch für 1 bis 2 Jahre am Stück ausgestellt. Für Familien wie die von Ala Duba bedeutet das Unsicherheit. Die 40-jährige Syrerin lebt mit Mann und 3 Kindern auf der dänischen Insel Ärö, einem idyllischen Urlaubsort. Ihr Zuhause in Syrien haben sie verloren.
Meinem Mann wurde diese Insel zugeteilt, deswegen mussten wir hierher kommen. Er kam 2015 mit einem Boot über das Mittelmeer als Flüchtling.
Allah studiert, ihr Mann hat sich selbstständig gemacht. Die beiden Söhne gehen hier zur Schule. Trotzdem will Dänemark sie loswerden. Dem 17-jährigen Abdul macht das Angst.
Wir haben jetzt die Hälfte unseres Lebens in Dänemark verbracht, die Sprache gelernt, Freunde gefunden. Ich glaube, das wäre sehr schwer, zurückzugehen.
Gerade konservative deutsche Politiker sehen den dänischen Weg als Vorbild. Dabei ist das Modell Dänemark gar nicht so einfach auf Deutschland übertragbar. Auf EU-Ebene hat sich Dänemark nämlich Sonderregeln rausgehandelt, unter anderem bei der gemeinsamen Asylpolitik. Schärfere Maßnahmen kann das Land deshalb leichter umsetzen. Auch weil es im Land für diese Politik schon lange parteiübergreifend und in der Gesellschaft eine deutliche Mehrheit gibt.
Julia Weschenbach war das über die dänische Migrationspolitik und die ist auch Thema einer 45-minütigen Fernsehdokumentation Härte statt Hüge von Julia Weschenbach und Christian Blenker. Die läuft am 16. Juni im 1. im Fernsehen, finden Sie aber auch jetzt schon, wenn Sie mögen, in der ARD Mediathek.
Venez donc chez moi, je vous invite. Y'a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles j'habite. À deux pas du ciel toujours bleu, j'attendrai chez moi votre visite. Là-haut sous les toits dans mon logis, tous les jours je reçois, venez, venez vite, c'est gentil chez moi, venez ici. Do ba do ba do 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 ba do ba do do ba 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 do.
Kanada war das hier mit Chez Moi. 6.49 Uhr ist es. Hier kommen für Sie die Worte für den Tag. In dieser Woche mit Pastorin Charlotte Fehmer vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden.
Ich wäre so gern gut. Ich würde tun, was man tut, wenn man gut ist und Mut hat, das Gute zu tun. Ich wäre so gern gut. Na gut, gut genug. Das kenne ich, diese Sehnsucht. Ein guter Mensch sein und mich gut verhalten. Dann wäre es wohl leichter, ganz allgemein und vor allem dann, wenn es stressig ist. In unserer Gesellschaft heißt gut sein oft, immer funktionieren zu müssen oder es sogar perfekt oder allen recht zu machen. Gerade mit diesem Anspruch geht's oft schief. Die Sängerin Judith Holofernes, die diese Zeilen schrieb, sagt auch: Ich wäre so gern gut. Ich hätte so gut zu tun. Mitarbeiter des Monats im Güteinstitut. Ich wäre so gern gut. Na gut, gut genug. Ich hab's nicht im Blut. Moment mal. An dieser Stelle widerspreche ich, auch als Christin. Denn in der Bibel wird erzählt, dass Gott bei der Erschaffung der Welt sehr zufrieden mit seinem Werk war. Da heißt es immer wieder, und Gott sah, dass es gut war. Im Kleinen und im Gesamtüberblick, im Großen und Ganzen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also habe ich doch das Gute im Blut. Einfach, weil ich Mensch bin. Unabhängig davon, wie ich mich verhalte. Als Geschöpf Gottes bin ich wertvoll, begabt und geliebt. Einfach gut genug. Wenn ich darauf vertraue, kann ich mich entspannen. Dann kann ich auch gut zu mir selber sein und mir verzeihen, dass ich eben nicht immer funktionieren kann. Und auch das ist gut. Und dann kann ich auch mutig ausprobieren, wie ich mich gut verhalten kann. Da passt die englische Originalfassung des Liedes. I want to be kind. Also freundlich, nett, liebenswürdig und gütig, nachsichtig und wohlwollend. Mit mir selbst und auch mit anderen.
Die Worte für den Tag, die kommen dieser Woche von Pastorin Charlotte Fehmer aus Berlin von der Evangelischen Kirche. Tower of Power, das ist eine Band aus Kalifornien, die machen Musik unverdrossen seit 1968. Das hier, das kommt von einem frühen Album, das heißt wie die Band, Tower of Power. Und das Plattencover, das ist genau so, wie man sich das so vorstellt für 1973, kreischbunt und schön psychedelisch. Mit What is Hip. Die letzte Generation, Sie erinnern sich, die haben in den vergangenen Jahren für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt, für ihr Thema, die Klimakrise, ja, und für viel Unmut, weil sie sich mit den Händen festgeklebt haben, unter anderem auf der Straße oder an Kunst. Jetzt stellt sich die Gruppe als neue Generation neu auf und das ist unser Thema gleich, ab kurz nach 7 hier auf Radio 3.
C'est un pays que je sais de monts et de vallées, baigné du champ des rivières au milieu des rochers, des ponts de pierre centenaires qui ne cèdent rien au temps, comme autant d'allers-retours du passé au présent. C'est un pays que je sais aux multiples visages, des terrasses effilochées sur ses pentes sauvages, des habitants qui sont là au tournant, assis au bord de la route, ils sourient aux passants.
le plateau hurle le vent. Là-haut, la nuit éclate au firmament. Et la grande ours me tend le bras. Et je suis de ce pays-là. Là-haut, la nature ne se laisse pas faire. Là-haut, les hommes écoutent encore leur terre. Et la montagne est toujours belle. Avec ou sans les hirondelles. C'est un pays que je sais jusqu'à perte de vue. Le temps au flanc des montagnes est toujours suspendu. Et dans cette immensité, je te crie liberté. Là-haut sur le plateau hurle le vent. Là-haut, la nuit éclate au firmament. Et la grande ours me tend le bras. Et je suis de ce pays-là. Là-haut, la nature ne se laisse pas faire. Là-haut, les hommes écoutent encore leur terre. Et la montagne est toujours belle. Avec ou sans les hirondelles. Là-haut sur le plateau hurle le vent. Là-haut la nuit éclate au firmament. Et la grande ours me tend les bras. Et je suis de ce pays-là. Tout là-bas.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt, wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan, I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100+ years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab 12. Juni in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
7 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Zelensky. Nach Angaben des Geheimdienstes SBU wurde die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Die Gouverneure der russischen Bezirke Irkutsk und Murmansk haben Angriffe mit Drohnen zwar bestätigt, dabei seien jedoch keine nennenswerten Schäden entstanden.
Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften am Brandort, wie sie mitgeteilt hat. Drei Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.